Ja, ihr Lieben, es geht weiter im Johannesevangelium. Wir haben ja die aktuelle Predigtreihe Jesus im Gespräch. Und im Johannesevangelium gibt es eben ganz viele Leute, mit denen Jesus so ein sehr interessantes, ergiebiges Gespräch führt. Aber eine andere Besonderheit des Johannesevangeliums ist, dass es auch lange Reden von Jesus gibt. Dass Jesus lange zu seinen Jüngern redet oder betet. Und das nimmt wirklich auch viele Kapitel im Johannesevangelium ein. Und so sind wir jetzt mitten in der Passionsgeschichte. Mitten in der Passionsgeschichte kommt ein sehr interessantes Gespräch, wo Jesus so im Gespräch mit einem sehr mächtigen Mann ist und mit den Mächtigen dieser Welt eigentlich. Das passt eigentlich ganz gut, weil jetzt ist ja auch Passionszeit. Wir gehen sozusagen auf Karfreitag zu, auf diese Leidensgeschichte. Und da ist auch unser Text, der ist im Johannesevangelium 18. Kapitel und ich lese euch vor. Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium, es war aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Wird also ganz klar, was sie sich erwarten letztendlich von dieser Rechtsprechung, von dieser Verurteilung. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König, oder? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in diese Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Gib uns Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Soweit der Text. Ich weiß nicht, wer von euch schon öfters mal in so einem Museum war, keine Ahnung, so ein Geschichtsmuseum, so ein archäologisches Museum vielleicht. Da stehen irgendwie in so Museen ganz viele Statuen herum. Und ich habe mich immer gefragt, so warum gab es da in der Antike so viele Statuen? Aber es gibt eben ganz viele Statuen. Das ist interessant, dass es manchmal auch von einem Kaiser 10 gleiche Statuen gibt oder 20 oder hunderte gleiche Statuen gibt. Und wenn man sich anguckt, so wo die standen, wo man die gefunden hat, dann sind die meisten nicht aus Rom. Obwohl es römische Kaiser waren, sind die meisten Statuen nicht aus Rom, sondern irgendwie so in dem ganzen römischen Reich verteilt gewesen. Überall standen also diese Statuen. Warum eigentlich? Warum standen diese Statuen nicht in Rom? Naja, in Rom wusste jeder, wie der Kaiser aussieht. In Rom wusste jeder, wie die Kaiserfamilie aussieht. Da brauchte man eigentlich keine Statue. Man brauchte nicht so ein Bild des Kaisers. Aber in den ganzen entlegenen Provinzen, die Leute, die niemals nach Rom kamen, die damals auch kein Fernseher oder kein WhatsApp oder sowas hatten oder kein Internet, die wussten eben nicht, wie der Kaiser aussieht. Und deswegen gab es diese Statuen, deswegen gab es diese Bilder, die der Kaiser von sich selbst anfertigen hat lassen, um zu zeigen, das bin ich. Wenn ihr wissen wollt, wer über euch regiert, ich bin es. So sieht der Kaiser aus. Hiervor müsst ihr auf die Knie fallen. Das ist der, der euch regiert. Das ist der, der euch Frieden gebracht hat, der euch Wohlstand bringt. Und wahrscheinlich haben die Menschen, die an so einer Statue vorbeigelaufen sind, auch so im Heimlichen gedacht, ja, und das ist der, der unsere jungen Männer im letzten Krieg verheizt hat. Das ist der, der ständig horrende Steuern von uns fordert. Das ist der Kaiser. Das war wichtig damals, um zu kommunizieren. Deswegen gab es diese Statuen und deswegen findet man auch heute noch so viele von diesen Statuen. Ganz witzig, es gab so dann irgendwann diese Zeiten, wo es ziemlich wild wurde im Kaiserreich oder im Römischen Reich, wo es ganz viele verschiedene Kaiser gab, in einem Jahr sogar 3 Stück. Und dann hat man sich nicht mehr die Mühe gemacht, ganz neue Statuen zu bauen, sondern hat einfach den alten Kopf abgeschlagen, sozusagen einen neuen Kopf draufgesetzt. Und deswegen findet manchmal auch man einfach bloß so Köpfe, ne, die da so ausgetauscht wurden. 3 Kaiser in einem Jahr. Und die Römer waren nicht die Ersten, die das taten, sondern das war damals in der Antike so gang und gäbe, dass man Bilder hat aufstellen lassen, dass man ein Abbild gemacht hat von dem, der regiert. Und diese Bilder, die die Kaiser von sich aufstellen ließen, erinnern uns natürlich an den Anfang der Bibel, an die Geschichte in Genesis. Gott schafft alles. Gott, der Herr, hat die ganze Welt geschaffen, Himmel und Erde. Er macht das Meer, er macht das trockene Land, die Kontinente, die Fische, die Vögel, die Tiere. Dies ist seine Welt. Diese Welt gehört ihm und er regiert über sie. Er herrscht über diese Welt. Dies ist die Welt, von der er will, dass sie ihm mit Liebe und mit Dankbarkeit antwortet. Also stellt Gott ein Bild von sich in diese Welt. Also erschafft Gott eine Statue von sich. Und weil Gott Gott ist, hat er diese Statue nicht aus Holz gemacht oder nicht aus Stein gemacht oder nicht aus Ton gemacht, sondern diese Statue, dieses Bild ist selbst ein lebendiges Wesen. Ein Wesen, das atmet, das den Atem Gottes in sich hat. Und Gott gibt diesem Bild einen ganz konkreten Auftrag, dieser Statue einen ganz konkreten Auftrag. Nämlich Gott kann durch dieses Bild liebevoll und weise über seine Schöpfung herrschen, regieren. Und durch dieses Bild kann sozusagen die Dankbarkeit und der Lobpreis und die Ehre zurück zu Gott gebracht werden. Das muss man sich vorstellen wie so ein Spiegel, wo die weise Herrschaft Gottes in die Welt hineingespiegelt wird und der Lobpreis und der Dank zurück zu Gott gespiegelt werden. Das ist das Bild, das ist die Statue und dieses Bild ist natürlich die Menschheit, sind natürlich wir Menschen. In der Bibel steht ganz am Anfang, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau und gab ihnen den Auftrag, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und sich um diese Welt zu kümmern, um diesen Garten zu kümmern, um diese Tiere zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen. Und danach erst ist die Schöpfung vollendet. Danach erst kann sich Gott ausruhen von der Schöpfung. Und Gott hat dem Menschen viel Macht gegeben, sehr viel Macht. Er hat ihn sozusagen zur Krönung seiner Schöpfung gemacht, zum König seiner Schöpfung. Wir schauen uns mal so einen Psalm an im Alten Testament, Psalm 8. Und hier ist der Mensch beschrieben. Aber auf eine ganz gewisse Art und Weise klingt es nicht nach einem Mensch, sondern das klingt nach einem König. Das klingt wirklich nach einem König. Wenn ich sehe die Himmel und deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Und hier kommst, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und mit Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Das klingt fast nicht nach einem normalen Dude, nach einem normalen Menschen, sondern das klingt nach einem König. Wir als Menschen, wir sind als Könige fast eingesetzt über diese Welt, um weise zu herrschen, um Verantwortung zu übernehmen. Und wir wissen aber auch, das ist so ein Ding mit der Macht. Das ist so ein Ding mit der Macht. Diese große Machtfülle, die kann auch sehr gefährlich sein. Und man kann Macht auch missbrauchen, und wir missbrauchen Macht oft. Macht wird von dem Menschen oft missbraucht, um Böses zu tun, um die Welt zu zerstören, um diese perfekte, wunderschöne Welt auszubeuten, um andere Menschen auszubeuten. Und dieser ursprüngliche Plan Gottes, der wurde irgendwie korrumpiert, der ist irgendwie verkrumpelt, der ist irgendwie nicht mehr so ganz gerade, wie er sich so ursprünglich das gedacht hat. Und wir sind an einem Punkt in der Geschichte des im Evangelium von Johannes angekommen, wo diese Korrumpiertheit des Menschen so deutlich wird, so greifbar wird. Ja, was wir sehen in dieser Geschichte, in der Passionsgeschichte, das ist wie so ein perfekter Sturm. Das ist wie ein perfekter Sturm, und ich weiß nicht, wer von euch so einen perfekten Sturm kennt, aber das sagt man, wenn nicht nur ein Wetterereignis so für sich alleine steht, es halt irgendwie einen starken Wind gibt oder sowas. Das ist nicht nur ein einzelnes Tiefdruckgebiet, sondern das ist ein starker Wind, es ist wie so ein Kaltfrontgewitter, das übers Meer rauscht, und dazu kommt ein Tsunami, und mitten dadurch, durch dieses Inferno, kreuzt ein Hurrikan, also irgendwas, was sich potenziert und was unheimlich viel Kraft entwickelt. Und daraus kommt der perfekte Sturm. In dieser Geschichte trifft so die religiöse Oberschicht, die voller Macht korrumpiert ist, trifft wie so ein Kaltfrontgewitter auf diese unterdrückerische Besatzungsmacht, dieses römische Reich. Und es potenziert sich. Und uns wird klar, dass noch was dazukommt, noch was Subtiles, was irgendwie in beidem zu finden, dritte Bereich, dieser Hurrikan, das Böse in uns Menschen. Das Böse, was wir auch in uns selbst finden, und das Eigentliche, um was es hier eigentlich geht in dieser Geschichte. Ja, und inmitten des Auges des Sturms ist dieser Mann aus Galiläa, dieser einfache Wanderprediger, Jesus aus Nazareth. Er ist in der Mitte des Sturmes. Er ist unschuldig. Das wird in der Geschichte vorher, wird es deutlich, wie lächerlich die Anklagen gegen ihn sind. Wie die Aussagen von Leuten, die irgendwie fingiert wurden, die geschmiert wurden, wie die sich gegenseitig widersprechen, wie da keine gescheite Anklage zustande kommt. Das ist eigentlich eine Farce. Dieser Prozess ist eine Farce. Es erinnert irgendwie eher an so eine Geschichte von Kafka oder sowas, als an irgendeinen gescheiten Prozess. Wie kann das sein, dass dieser Mann am Ende stirbt? Pilatus scheint es so zu merken. Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr von Pilatus habt, aber er scheint zu merken, dass hier was anders ist. Eigentlich scherte er sich in Dreck um die Angelegenheit seiner Untertanen, der Juden. Es ist ihm zuwider, und er versteht sie meistens auch nicht. Aber irgendwie scheint ihm diese Geschichte mit Jesus auf seltsamer Weise nachzugehen. Ihm so weit nachzugehen, dass er am Ende wirklich dafür kämpft. Dieser Mann ist unschuldig. Es kann ihm doch eigentlich egal sein, ob sie ihn töten, ob sie ihn kreuzigen, einer mehr gekreuzigt. Ist ihm normalerweise egal, aber er merkt, dieser Mann ist unschuldig. Im Matthäusevangelium wird uns berichtet, dass die Frau von Pilatus richtig böse Träume hat und zu ihm hingeht und sagt, du darfst diesen Mann nicht töten. Er ist unschuldig. Er wird fast zu einem Verteidiger von Jesus, und auf eine tragische Art und Weise hat er, obwohl er der mächtigste Mann in dieser Provinz ist, hat er keine Chance. Er fürchtet sich. Er fürchtet sich vor dem Mob. Und sie sagen zu ihm, dieser Mob sagt zu ihm, lässt du diesen frei, so bist du der Freund des Kaisers nicht. Sie setzen ihn so richtig unter Druck. Ich meine, Pilatus ist nicht gerne da. Er wartet wahrscheinlich auf bessere Zeiten. Manche vermuten, dass er irgendwie aus Schottland kommt. Gut, da war es wahrscheinlich ziemlich regnerisch, aber irgendwie ist er so auf einem Posten und er wartet einfach bloß, dass er weiter befördert wird. Er wird nicht weiter befördert werden, sondern wenige Jahre nachdem er Jesus hinrichten hat lassen, wird er selbst seines Dienstes enthoben. Er ist bekannt dafür, dass er die Juden, anstatt sie zu beruhigen oder irgendwie einen Deal mit ihnen auszuarbeiten, dass er sie eigentlich immer nur noch mehr provoziert. Ne? Und wenn die zu ihm kommen und irgendwas wollen, dann hat er so das Geschick, ihnen genau das Gegenteil zu geben. Ja? Zu viel Unruhe, zu viel Provokation, die religiösen Führer bringen Jesus zu ihm und erwarten von ihm, dass er das Todesurteil spricht. Und auch hier schon erkennen wir so diese Tragödie dieser Geschichte, die Traurigkeit, das, was uns selbst auch betrifft. Ich habe es ganz am Anfang gelesen, es ist kurz vor dem Passafest und die Juden wollen sich nicht verunreinigen. Sie wollen ihre eigene religiöse Reinheit hochhalten. Sie wollen an diesem Fest teilnehmen. Es geht ihnen um ihr Seelenheil. Aber der soll getötet werden vorher. Aber es geht ihr um ihr Seelenheil. Um ihre religiösen Praktiken. Dass sie schön am nächsten Tag das Passafest feiern können. Aber der muss vorher noch sterben. Und das Interessante ist, am Ende wollen sie ihn so sehr töten, ja, diese Geschichte geht ja noch weiter, sie wollen ihn so sehr töten, dass sie ihre eigene Korrektheit, dass sie ihre eigene religiöse Korrektheit komplett über Bord werfen. Die Juden opfern normalerweise dem Kaiser nicht, das machen die nicht, weil sie sagen, es gibt keinen Kaiser. Der Einzige, der König ist, ist Gott. Wir opfern doch keinem Kaiser. Und ganz am Ende dieser Geschichte, dieser Auseinandersetzung mit Pilatus, sagen sie, die Hohepriester antworteten und sprachen, wir haben kein, weil Pilatus sagt, das ist doch euer König, wie könnt ihr den töten? Und die Hohepriester sagen, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie verraten ihren eigenen Glauben, ihre eigene Religiosität. Und da sieht man, wie gefährlich diese Religiosität ist. Wir sehen, was passiert, wenn religiöse Menschen anfangen, sich so sehr um sich selbst zu drehen, so sehr um ihr eigenes Seelenheim, dass sie irgendwann anfangen, egoistisch zu werden und irgendwann über Leichen gehen. Wir sehen, wie Religion selbst uns als Menschen korrumpiert. Und wir sehen jetzt schon in dieser kleinen Sequenz, in diesem Vorlauf, dass das beste Rechtssystem der Antike, das Römische Reich, und die edelste Religion, sie treffen sich im Zentrum der Welt zusammen und im Zentrum der Weltgeschichte. Und sie machen gemeinsam einen großen Fehler. Und stolpern in eine Tat, die so bösartig, so ungerecht und so unnötig ist. Und ihre moralische Korrumpiertheit derart deutlich zeigt, was mit dieser Welt los ist. Und wir merken, dass dieser Tod, dass dieser Prozess nicht irgendein Prozess ist in der Antike, sondern dass er mit uns allen zu tun hat. Das Gespräch mit Pilatus, das ist schon eigenartig, oder? Also Pilatus stellt Jesus eine Frage und er hätte wissen können, ne? Wenn man Jesus eine Frage stellt, kriegt man eigentlich direkt so eine Rückfrage. Also darauf hätte er sich einstellen können. Er kriegt direkt eine Gegenfrage. Es geht darum, ob Jesus König ist. Das ist die Hauptanklage. Das ist der Hauptanklagepunkt. Und damit kann Pilatus auch was anfangen. Darunter kann er sich was vorstellen. Er kennt Könige. Er kennt Herrscher. Er weiß, was passiert, wenn sich jemand zum Herrscher aufschwingt und eigentlich kein Herrscher ist, nicht genug Macht dafür hat. Er weiß, was passiert, wenn jemand herrscht und wenn jemand andere Menschen beherrscht. Er weiß, wie das aussieht. Er weiß, wie schnell Könige auch wieder verschwinden können, wenn es nicht läuft. Ich erinnere an die 3 Köpfe, die innerhalb eines Jahres montiert wurden. Aber Jesus geht gar nicht auf die Frage ein, sondern er kontert, dir das erzählt. Erzählst du das so, weil du selbst drauf gekommen bist oder hat es dir irgendjemand erzählt? Verwirrend. Pilatus findet es auch irgendwie komisch. Und dann stellt er die nächste Frage. Er kommt so mit, du getan. Was hast du getan? Und die Antwort passt auch nicht, die Jesus gibt. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus meint hier nicht, dass sein Reich nichts mit dieser Welt zu tun hat, dass es irgend so ein Wolkenkuckucksheim ist, was irgendwie gar nichts mit dieser realen Welt zu tun hat. Er lädt auch generell nicht dazu ein, dass wir dieser Welt entfliehen. Aber was er damit sagen will, ist, dass sein Reich von einer ganz anderen Art ist. Dass sein Reich qualitativ komplett anders ist. Sein Reich ist so fundamental anders, dass man es nicht erkennen würde, dass es sein Reich wäre. Und wir werden genau das gleich sehen. Wir werden genau gleich sehen, wie krass anders Jesu Reich ist. Pilatus zählt dann eins und eins zusammen und sagt, naja, wenn Jesus ein Reich hat, dann muss er ja auch ein König sein. Und sagt ihm dann auch so, ja, dann bist du also doch ein König, oder? Und Jesus gibt es zu und begibt sich damit total auf Glatteis. Ich meine, das ist die Anklage. Dafür könnte Pilatus jetzt direkt sagen, okay, dann stirbst du. Aber genau das macht er klar. Er offenbart sich selbst und sagt, wie anders er ist. Er sagt, dass er nicht gekommen ist, um zu herrschen, sondern dass er gekommen ist, um Wahrheit zu bringen. Wahrheit in diese Welt zu bringen. Und wir werden gleich auch erfahren, wie diese Wahrheit aussieht. Und Pilatus quittiert diesen Satz mit einem müden Lächeln. Er hat schon viel gesehen. Er hat schon viele religiöse Anführer gesehen, Aufrührer gesehen, die von sich behaupten, ich habe die Wahrheit gepachtet. Und er sagt, was? Was ist Wahrheit? Und wir werden gleich sehen, auf eine groteske Art und Weise, wie die Wahrheit Jesu aussieht. Aber zunächst wird Barabbas freigelassen. Und es ist auch so eine Ironie. Pilatus sagt, ja, heute an dem Tag will ich ja immer einen freilassen. Ja? Ihr könntet fordern, dass dieser Jesus freigelassen wird, weil es sieht so aus, als wäre er unschuldig. Das wäre doch jetzt für uns alle ein ganz guter Deal, oder? Dann kann jeder sein Gesicht bewahren. Und sie sagen, nein, gib uns Barabbas. Gib uns Barabbas, und Barabbas war ein Räuber. Und uns wird irgendwie klar, Jesus stirbt hier für diesen Mann. Dieser Mann kommt frei und Jesus kommt noch mehr in die Bredouille. Und irgendwie, glaube ich manchmal, ja, so sind wir wie dieser Barabbas, der kurz davor steht, irgendwie hingerichtet zu werden, der weiß, was er getan hat. Aber da kommt Jesus und setzt ihn frei. Da kommt er und geht für ihn den Weg des Leidens. In der Antike sind so Krönungsfeiern oder Intronisationen super wichtig. Sie zeigen, wer die Macht hat. Sie zeigen, wie die Macht übergeht. Und hier gibt es ganz viele Handlungen und Riten und Symbole, die alle eine Bedeutung haben und unheimlich wichtig sind. Hier wird wirklich Macht übertragen. Als erstes wird die Krone aufgesetzt. Das Zeichen der Macht wird übergeben. Die Krone wird aufgesetzt. Der Mantel wird umgehängt. Und dieser Mantel, der ist immer purpurfarben, ist immer rot, weil das so selten war in der damaligen Zeit. Und das bedeutet so, dieser Mensch ist besonders. Es ist wie so eine Abschirmung. Dieser Körper ist auserwählt. Er ist besonders. Er ist zum Herrschen berufen. Und wenn dieser Mantel angelegt ist, sofort fangen die Menschen, die um den König herumstehen, an, ihn zu loben, ihm Huldigungsrufe entgegenzurufen. Die Eliten, das Heer, das Militär, sofort zu sagen, wir stehen hinter dir und du wirst anerkannt von uns. Und dann geht es weiter, er wird vor das Volk geführt. Ein König wird hinausgeführt vor das Volk. Das meiste passiert halt, wie gesagt, irgendwo drin und dann wird er herausgeführt auf einem Balkon oder auf einem großen Platz vor das Volk geführt, um zu zeigen, das ist euer König. Und dann wird irgendein Herold sagen, seht, das ist euer König. Das ist euer König. So läuft eine Krönung ab. Und wir schauen uns an, wie diese Geschichte weitergeht. Jesus ist gewaltlos. Jesus ist Gewaltlosigkeit. Jesus ist Selbsthingabe. Jesus ist pure Liebe. Jesus erträgt das Unrecht geduldig, bis es sich ausgetobt hat und bis das Unrecht nicht mehr kann. Und jetzt schauen wir uns an, wie der Text weitergeht. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn hinaus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sprach zu ihnen: Hier ist er, der Mensch. Hier ist er, der Mensch. Ich finde, das passt so gar nicht zu Jesus, weil Jesus ist doch Gott. Wie kann es sein, dass Gott so gedemütigt wird, dass er so machtlos ist? Das passt doch gar nicht. Und es passt doch so gut auf der anderen Seite, weil er ist ja ein König. Und genau so ein König ist, der ist kein König, der andere unterdrückt. Er ist ein König, der liebt. Kein König auf der Welt ist so. Keiner würde von sich behaupten, Macht zu haben in so einem Moment der absoluten Machtlosigkeit. Aber das genau das meint er damit, als er vorher zu Pilatus gesagt hat: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist von einer ganz anderen Art und Qualität. Und das hier ist eine Krönung. Es ist verstörend. Es ist grotesk, es ist traurig und irgendwie auch ironisch, aber es ist auch kraftvoll. Das hier ist die Krönung des Königs. Jesus hat wirklich die Macht, das auszuhalten. Er hat die Macht, diese Demütigung auszuhalten. Seine Liebe für die Menschen um ihn herum knickt hier nicht ein. Er macht hier keinen Knicks vor der Gewalt und fängt auf einmal an, Gewalt selbst zu beherrschen, zu benutzen. Er lässt die Gewalt vollkommen ins Leere laufen, an sich abstreifen, indem er Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet. Indem er das tut, besiegt er diese Gewalt, ist er stärker. Diese Gewalt, diese Mächtigkeit der Mächtigen dieser Welt wird sich noch an ihm austoben, bis sie nicht mehr kann. Denn das Böse kann Jesus Christus nicht überwinden, sondern die Liebe hat das letzte Wort. Wir sehen diese Szene, wir sehen diese blutverschmierten Jesus in die Augen. Wir sehen, wie sich die Dornen in seine Kopfhaut reinbohren, so wie sich das Böse in diese Welt hineingebohrt hat. Und wir wissen, dieser stirbt nicht einfach so. Dieser stirbt nicht einfach als Unfall der Geschichte. Dieser Mann in der Mitte der Menschheitsgeschichte, in der Mitte der Welt stirbt tatsächlich für die Sünden der Welt. Und er stirbt auch für das Böse in mir, für das Böse in meinem Herzen. Was danach passiert, nach dieser Krönung, nach dieser ironischen Krönung, Pilatus sagt etwas, ich denke wahrscheinlich völlig unbeabsichtigtes, aber das eine tiefe, tiefe Wahrheit ist. Hier ist er, der Mensch, sagt er. Hier ist er, der Mensch. Und dieser kurze Satz ist durch die Weltgeschichte gegangen und geht in die Weltgeschichte an. Seht her, das ist der Mensch. So hat sich Gott das vorgestellt. Mit dem Projekt Menschheit. Das ist das atmende und lebendige Bild Gottes. Das ist die Statue, die sich Gott erschaffen hat. Hier ist der eine, der die Weisheit Gottes in die Welt gebracht hat, in die Welt bringt. Und dieser spiegelt die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hinein. Hier ist er, der König. Hier ist die atmende Statue des Herrschers. Und hier ist der eine, der den unsichtbaren Gott sichtbar macht. Hier, im tiefsten Moment der Demütigung, sehen wir so deutlich, wie an fast keiner anderen Stelle, wie Gott ist. Hier erkennen wir Gott. Hier wird für jeden Gott irgendwie so greifbar auf einmal. Nicht, weil wir alles am besten verstehen, sondern weil uns diese Szene berührt, weil sie zu uns spricht. Und hier wird auch deutlich, was es heißt, Mensch zu sein. Was heißt es, Mensch zu sein? Das hier ist eine ganz neue Art von Menschheit. Und Paulus sagt es an einer Stelle, wir sollen diesen neuen Menschen, wir sollen ihn anziehen, den neuen Menschen. Wie so ein Kleidungsstück, was man überstreifen kann. Das heißt es, Mensch zu sein. Und das ist irgendwie unsere Aufgabe, das ist mein Ziel in meinem Leben, einfach Mensch zu werden. Mensch zu werden. Ich komme zum Schluss. Glaubst du das? Glaubst du diesem König? Glaubst du, dass dieser blutverströmte, blutverschmierte, geschlagene Jesus mehr Macht hat als die Mächtigen dieser Welt, als die, die diese Welt dominieren, die offensichtlich die Macht in ihrer Hand halten, Macht über Leben und Tod? Glaubst du, dass seine Realität, dass sein Reich eine tiefere Realität ist als die Realität, die du um dich wahrnimmst? Tiefer als die Mächtigen und Gewaltigen, tiefer als die, die die Welt mit ihren Kriegen überziehen. Ist es dein König? Und ich kann sagen, das ist mein König. Das ist mein König. Dieser Jesus, der mit der Dornenkrone, der ausgelacht wird, der dort gekrönt wird. Das ist mein König. Und vor diesem Jesus beuge ich meine Knie. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied gemeinsam singen und ich will euch einfach dazu einladen, euch hinzustellen vor diesen König. Und ich will euch auch dazu einladen, vielleicht eure Hände zu heben. Das ist, wenn ihr wollt. Das ist was total Biblisches, ja. Also in Klagelieder 3 steht, lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Und im Neuen Testament steht, so will ich, schreibt Paulus, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten und heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das gilt bestimmt auch für die Frauen. Also ich lade euch ein, das einfach so zu tun als eine Geste, um diesem Jesus die Ehre zu geben. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt so eure Hände heben, so oder so. Ist alles erlaubt. Genau, lasst uns gemeinsam die Hände heben vor diesem Gott.